Ja, ich freue mich, dass ich unter euch darf sein und ich möchte euch einfach ganz, ganz herzlich danken für Vision Schweiz, für die Unterstützung. Ich bin stolz, dass wir als freie evangelische Gemeinde seit Jahrzehnten neue Gemeinden gründen. Und dass Gott uns einfach da auch Segen geschenkt hat. Und das ist möglich, weil viele freie evangelische Gemeinden in der ganzen Schweiz zusammenstehen und unterstützen und das überhaupt möglich machen. Und darum bin ich hierher gekommen, in erster Linie euch einfach ganz, ganz herzlich zu danken. Und ich möchte das machen mit einem Videoclip. Vision Schweiz, früher Inlandmission, gegründet seit über 30 Jahren Gemeinden. Und das sind ungefähr 30 Gemeinden, die selbstständig geworden sind, die in der Denomination heute unterwegs sind. Und ein Teil davon sind auch in der Innerschweiz. Natürlich nur ein kleinerer Teil, aber ein Teil davon. Und der Fokus, den jetzt der Videoclip zeigt, das ist eben auf den ganz speziellen Bereich von der Innerschweiz gerichtet. Wir haben einen Gemeindetag gehabt, letzten Herbst, das erste Mal, wo wir als Innerschweizer FWG-Gemeinde zusammengekommen sind und einfach einen Tag gefeiert haben. Und im Zusammenhang von dem Tag, wo wir ein paar hundert Leute zusammen waren, ist der Clip entstanden, um einfach zurückzuschauen, Gott dankbar zu sein für das, was er uns geschenkt hat, aber auch den Ausblick und die Hoffnung, dass Gott, wenn er schon so gewirkt hat in der Vergangenheit, doch auch in Zukunft uns mit Segen kann beschenken. Also schauen wir doch mal rein.
Die ersten Versuche, in der Innerschweiz FWG-Gemeinden zu gründen, waren menschlich gesehen ein Misserfolg. 1976 organisiert die Jugendgruppe von der FWG Langenthal missionarische Events in Willisau. Tagsüber laden die Jugendlichen zu den Vorträgen ein, die am Abend im Restaurant Mohren stattfinden. Doch schon nach dem zweiten Abend bittet der Wirt, die Veranstaltungsreihe abzubrechen. Er werde zu fest von der Bevölkerung unter Druck gesetzt. Auch in den Jahren danach finden verschiedene missionarische Aktionen statt, aber ohne, dass sich dabei für die Jugendgruppler gewisse Erfolge zeigen. Umso erstaunlicher, dass sich kurz darauf in Lungern, ein Ort, wo so weit weg scheint, die ersten Türen auftun.
Vor 35 Jahren haben so bald einige Leute zum Glauben an Jesus gefunden. Maßgeblich daran beteiligt ist, einmal neu, der FWG Langenthal. Die grossen Zeltevangelisationen von Wilhelm Pals und die Bemühungen von der FWG, in der Innerschweiz das Evangelium zu verkünden und biblische Gemeinden aufzubauen, durften erste Früchte tragen. Ende 70er Jahre entsteht das Lungern ein Hauskreis, wo die Neugläubigen in ihrem Glauben gefördert werden. Alle zwei Wochen hat damals ein Pastor oder Praktikant von der FWG Langenthal den Hauskreis besucht. Die Fahrt dorthin hat alle eineinhalb Stunden gebraucht, weil sie ihnen dazumal praktisch noch keine Autobahnen gegeben hat. Der Hauskreis ist immer weiter gewachsen und es ist der Wunsch entstanden, so bald eine Gemeinde zu gründen.
Wir sind hier an der Stelle, wo die erste freie evangelische Gemeinde in der Innerschweiz gegründet worden ist. 1981 ist hier in Sachsen, im Kanton Obwalden, ein altes Gebäude gestanden. Die Überreste vom ehemaligen Hotel Seehof. Die Gemeinde konnte das Gebäude mieten und für ihre Zwecke umbauen. Bescheiden und einfach waren die Anfänge. Aber schon nach 8 Jahren ist der Seehof zu klein geworden und die Gemeinde hat in Sarnen ein neues Zuhause gefunden.
Heute wird die Gemeinde Sarnen von Hannes und Renate Aeschlimann betreut. Seit der Gründung dieser Gemeinde ist längstens eine neue Generation hergewachsen, wo man mit dem Evangelium erreichen will. Nach über 30 Jahren Gemeindegeschichte will die FWG Obwalden nicht stillstehen, sondern Schritt für Schritt mit Gott vor Augen vorwärts gehen.
Normalerweise besuchen die Leute vom Land Veranstaltungen in der Stadt. Die FWG Obwalden hat ihren Anfängen gerade das Gegenteil erlebt. Bald nach ihrer Gründung haben ein paar aus Emmenbruck Anschluss an die FEG Obalden gefunden. Sie haben sich dann auch so eine Gemeinde für Emmen gewünscht. So hat sich auch in Emmenbruck ein Hauskreis gebildet, der aber vorwiegend von älteren Leuten besucht wurde. Im Gersag-Zentrum im 8. Stock ist mutig ein Saal gemietet worden für Vorträge, die den Durchbruch gebracht haben. Menschen kommen zum Glauben und die Gruppe ist jetzt plötzlich zu gross, um sich in einer Wohnung zu treffen. Nach einer Zwischenstation in einem Aufenthaltsraum von einer Alterssiedlung mit ersten Sonntagabend-Gottesdienst kann 1983 mal das Häuschen gemietet werden. Die FEG Emmen ist jetzt offiziell gegründet. Bald könnten Hans-Jörg und Margrit Sprenger als Pastoren-Ehepaar angestellt werden.
Von Emmen aus gibt es gleich einen speziellen Seetal. 1998 kommt es zu Hochdorf zur Gemeindegründung. Der Markus und Andrea Wüthrich dürfen mit der Hilfe von Vision Schweiz die Gemeinde aufbauen. Bei evangelistischen Veranstaltungen von der FEG Emmen sind schon in den 80er Jahren Menschen aus dem Luzerner Hinterland zum Glauben gekommen. 1995 wird die Gemeinde zu Menznau bei Willisau gegründet. Es kommen hier weitere Leute zum Glauben. Leider führen verschiedenste Umstände und Schwierigkeiten 2006 zur Auflösung dieser Gemeinde. Aber wer weiß, vielleicht wird ja Gott uns in Zukunft im Luzerner Hinterland gleich noch einige Türen öffnen.
In Horb-Kriens hat es eine kleine Gemeinde gegeben, die im Alleingang keine Zukunft mehr gesehen hat und darum Kontakt mit der FEG in Saarland aufgenommen hat. Aus diesem Kontakt hat sich eine stärkere Beziehung entwickelt und im Jahr 2000 nehmen Fritz und Therese Sondrecke den Aufbau der FEG in Horb-Kriens auf. Heute sind Markus und Andrea Wüthrich in dieser Gemeinde tätig.
Anfang des 90er Jahre kann von Saarne aus die Stanz eine Gemeinde gegründet werden. Vor dieser Gründung hat es einen Freudentreff und einen Hauskreis gegeben, der sich durch einen Glaubenskurs gebildet hat. Von Saarne aus betreut versammelt sich die Gemeinde jeden Sonntagabend mitten im Dorf Stanz, im ehemaligen Restaurant Rössli. Ab 1994 ist Eichli 90 der Heim der FEG Stanz.
Gar nicht einfach war die Gründung der Gemeinde in Altdorf im Kanton Uri. Dank der Unterstützung der FEG Stanz konnte sich eine Frauengruppe bilden, die zu regelmässigem Bibelstudium zusammengekommen ist. Daraus wächst schon 1995 ein Hauskreis, der in den vielen folgenden Jahren von Stanz aus betreut wird. Es gibt viele Höchs und anfänglich noch viel mehr Tiefs. Ernsthaft ist an so einem Tiefpunkt auch über das Abbrechen von dieser Arbeit diskutiert worden. 2002 gibt es aber doch noch einen Durchbruch, wo mehrere unter Ehepaar an einer Glaubenskursinstanz zum Glauben kommen. 2010 kann die Gemeinde Altdorf doch noch gegründet werden und es findet die erste Gottesdienst statt. Vorerst einmal im Monat. Seit 2011 sind Thomas und Deborah Murhofer in dieser Gemeinde tätig. Die Gemeinde ist mitten in Altdorf im Grünen Haus eingemietet und tritt darum auch seit 2012 mit dem Namen «Kirche im Grünen Haus» an die Öffentlichkeit. Im Herbst 2014 startet der Bau eines neuen Gemeindezentrums gerade neben dem bestehenden Gebäude. Der Grundstücksbesitzer ermöglicht den Bau und vermietet auch der FEG Altdorf. Im ersten Stock gibt es einen Saal und im Erdgeschoss entsteht ein öffentlich familienfreundliches Café, wo auch unter der Woche wird geöffnet sein.
Gott hat uns in der Innerschweiz viele Türen geöffnet. An dieser Stelle soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass das nur dank der Unterstützung der Inlandmission, die sich heute Vision Schweiz nennt, möglich geworden ist. Dank diesem Support haben Gemeindegründer von Anfang an in ihren noch kleinen Gemeinden können vollzeitlich arbeiten. Auch die Unterstützung im Gebet ist nicht zu unterschätzen. Wir möchten all diesen Gläubigen der Schweizer FWGs ganz herzlich danken für ihre Unterstützung. Sie dürfen sich mitfreuen über all die entstandenen Gemeinden und Menschen, die dadurch zum Glauben gekommen sind. Unser Auftrag ist aber noch nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, wir möchten auch weiter Menschen mit der besten Botschaft erreichen. Dankbar blicken wir auf die vergangenen Jahre zurück und schauen glaubensvoll in die Zukunft.
Vision Schweiz hat in den letzten Jahrzehnten vor allem so in ländlichen Zentren geschaffen, eben wie Stams, wie Altdorf, wie auch im Kanton Graubünden, Thusis, Davos und so weiter. Das waren so ein bisschen die Schwerpunkte gewesen. Und man hat fast ein bisschen den Eindruck, dass die Zeit ist jetzt wie abgeschlossen und wir uns ganz neu überlegt, was ist unsere Zukunft? Wo ist unser Auftrag? Und wir haben den Eindruck, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet worden sind, unser Augenmerk mehr auf Agglomerationsgemeinden zu richten. Und es scheint, wie das Gott bestätigt. Erstens, wir sind selber im Moment in einer Agglomerationsgemeinde tätig, Emmen, wo nur von unserem Gemeindegebäude im Moment 900 neue Wohnungen gebaut werden. Ein riesiges Baufeld. Und die Gemeinde wird in den nächsten Jahren um Tausende von Leuten wachsen. Und so gibt es eine ganze Reihe Agglomerationsgemeinden. Die Schweizer Bevölkerung ist in den letzten 15 Jahren um 1 Million Menschen angewachsen. Und ein Grossteil von diesen 1 Million Menschen, die neu in der Schweiz leben, wohnen in diesen Agglomerationen. Und wir haben den Eindruck, dass sie die Orte, wo wir unser Augenmerk sollten, darauf richten, um dort neue Gemeinden zu gründen. Interessant ist, dass gerade in diesen Gemeinden die Freikirchenlandschaft sehr dünn gesagt ist, auch in reformierten Gebieten. Wir werden neu starten nächstes Jahr mit einem Gemeindegründungsprojekt in Könitz bei Bern. Das ist eine Ortschaft mit 40'000 Einwohnern ohne ortsansässige Freikirchen. Und so gibt es noch ganz verschiedene Orte, wie Ebiken bei Luzern mit 20'000 Leuten, wo es überhaupt keine Freikirchen gibt und so weiter. Und ich glaube, dass Gott mit uns eine Zukunft vorhat als Vision Schweiz. Wir haben heute einen neuen Flyer hier. Die Illustration stammt von Emmen, also ich kann nicht weit gehen und sehe Baukräne. Und das ist für uns ein bisschen die Herausforderung dort, wo die vielen Baukräne sind, wo die Zentren entstanden sind oder noch entstehen, dass Gott uns hier einen Auftrag gegeben hat. Und ich möchte einfach ganz herzlich danken auch für alle Unterstützung für Vision Schweiz, sei es im Gebet, auch finanziell, dass wir in den nächsten Jahren noch einmal eine ganze Welle von neuen Gemeinden können gründen können. Wir rechnen, dass wenn wir in den Agglomerationsgemeinden arbeiten, vor allem jetzt auch in nicht-katholischem Gebiet, dass wir schneller vorankommen und dass so eine Gemeinde, sagen wir, nach 5 Jahren, können die selbstständig sein und dann auf eigenen Füßen stehen und ihren Weg gehen. Das sind Gemeinden, die nicht immer nur Empfänger sind, sondern auch zu gebenden Gemeinden werden. Wir sehen das in der Innerschweiz, in Sarnen, in Stans, in Emmen, das sind Gemeinden, die selbstständig sind, die schon viele, viele auch Finanzen können wieder zusammenlegen können, die wieder rausfließen, auch in neue Gründungsprojekte. Gemeinden, die wir auch empfangen haben, für das unglaublich dankbar sind, aber jetzt selber wieder weitergeben können. Und das wünschen wir uns, dass auch in der freien evangelischen Gemeinde das weitergeht, dass neue Gemeinden entstehen, Menschen dazukommen und dann wieder anfangen, einem Auftrag mitzuschaffen. Ja, von dort her vielen Dank. Ich habe hinten den neuen Flyer aufgelegt, dürft euch bedienen. Auch 2 Büchlein. Das, was schon erwähnt ist, ihr seid ja irgendwo, glaub ich, dran mit systematisch der Bibel durch. Mein Anliegen war, eine Schrift zu schreiben, wo einfach Menschen so weit weg sind vom Evangelium und keine Ahnung haben von der Bibel, ihnen das irgendwo zugänglich macht. Der faszinierende Heilsplan Gottes. Und das hat mich so lange bewegt und dann habe ich das Büchlein geschrieben, so mit dem Wunsch, das darf nicht mehr kosten als eine Kaffeetasse. Dass jeder Gläubige so vielleicht ein paar Jahre daheim und wenn er ein gutes Gespräch hat, merkt, da ist jemand suchen, da ist jemand wirklich offen für das Evangelium, kann er ihm das in die Hand drücken. Einfach so systematisch die Bibel nachverzählt, bis zu der Ende Apostelgeschichte, so vor allem dann auch natürlich der so die wichtigen Passagen und dann Briefe zusammengefasst mit der, was ist eigentlich denn die Hauptbotschaft der Bibel, das Evangelium. Das kann man für 5 Franken kaufen. Die 2. Auflage jetzt schon und es geht viele Gläubige oft zu mir kommen und sagen, jetzt habe ich das erste Mal den Zusammenhang von der Bibel begriffen. Hat auch einen Plan drin, einen Übersichtsplan, so ein Faltding, wo man kann so gesehen, zu welcher Zeit ist welches Buch geschrieben worden und so. Und das gibt einen ganz guten Eindruck. Das andere ist ein neues evangelistisches Buch. Ich habe seit vielen Jahren einen Glaubenskurs, den ich anbiete, so in 5 Teilen. Und die meisten Leute in den letzten Jahren, die zum Glauben gekommen sind, die von Uri, die ganze Schar, die auf einen Schlag einfach gläubig geworden ist, die jungen Ehepaar, sind durch den Glaubenskurs zu Jesus gekommen. Und ich habe den Glaubenskurs dann zusammengefasst in Buchform. verarbeitet, all die Fragen, die dann runterkommen von diesen Leuten, eben mit Einwänden und hin und her und so, und habe probiert, auf die Argumente einzugehen. Ist die Bibel glaubwürdig? Wie ist sie überliefert worden? Und so weiter. Einfach so. Eine einfache Schrift, auch ganz günstig, wo man suchenden Leuten kann weitergeben kann, mit dem Wunsch, das Evangelium in der heutigen Zeit, auch wenn Menschen ganz weit weg sind von der biblischen Botschaft, so können zu erreichen. So. Ich möchte mit euch heute Apostelgeschichte Kapitel 16 aufschlagen. Dort wird uns die Gemeindegründung in Philippi geschildert. Und ich finde das eine absolut faszinierende Geschichte. Ich fange an mit einer ganz unscheinbar kleinen Gruppe. Ein paar Frauen, die zusammengekommen sind, an einem Flussufer, die hatten kein Gebäude, kein Dom, schon gar nicht, sondern einfach ein paar Frauen, die zusammenkommen an einem Flussufer, und dort ist der Start von der ersten Gemeinde in dieser grossen Stadt Philippi. Und die Gemeinde nimmt eine Entwicklung, und zuletzt lesen wir den Brief, den Paulus dann schreibt, Jahre später an die Christen in Philippi, und dort ist von Diakonen die Rede, von Ältesten die Rede, von Gemeindestruktur offenbar. Also da ist nicht nur so ein kleines Grüppli, das irgendwie so nicht recht weiss, was sie eigentlich sollen, sondern da ist offenbar eine Gemeinde hergewachsen in dieser Stadt. Und ich finde das absolut faszinierend. Was hier abgegangen ist, wie Gott Türen geöffnet hat, auch was für geistliche Prinzipien dort zum Vorschein kommen. Angefangen hat es, dass der Paulus mit seinem Team unterwegs ist, noch in Kleinasien, also in der heutigen Türkei, und er ja ein ganzes Netz von Gemeinden gegründet hat. Auf seiner ersten Missionsreise hat er auf der zweiten Reise dann besucht, hat Timotheus gefunden unterwegs, hat gemerkt, das ist ein ganz begabter junger Mann, nimmt ihn mit in sein Team. Und dann irren sie, kann man sagen, so ein bisschen in der Gegend rum und wissen nicht mehr, in welche Richtung sollen wir jetzt weiterfahren. Was ist für uns dran? Und der Heilige Geist hat sie gewehrt, in die Richtung oder in die Richtung, und dann hat der Paulus ja Vision in der Nacht, wo ein Mann ruft, komm herüber und hilf uns. Der Ruf nach Europa. Der Paulus und sein Team machen sich auf. Der Silas, der Lukas und der Timotheus, die da dabei sind, also zu viert. Und kommen dann in die Stadt Philippi. Und da ist immer die Frage, wie fängt man einfach bei null eine Gemeinde an, oder? Wie kommt man einfach in eine Stadt und da ist nichts, absolut nichts? Wo fängt man an? Wie macht man es genau? Also das ist unglaublich herausfordernd, ganz spannend. Also etwas ganz, ganz unten anfangen, wo praktisch noch nichts vorhanden ist. Ich meine, es gibt nichts Spannenderes. Ich habe das schon mehrmals erleben und ich kann es nicht sein. Ich bin jetzt gerade wieder dran. Weil ich so, wo man mal in dieser Gegend ja probiert hat und erfolglos gescheitert ist, zweimal erfolglos gescheitert ist, und jetzt scheint es, dass Gott uns dort einfach eine Tür öffnet. Sie Leute zum Glauben kommen, neue Beziehungen bekommen, und aber noch ganz, ganz klein. Und jetzt im Herbst machen wir so das erste Mal so ein bisschen Schritte und schauen, könnte das etwas werden. Und das ist ganz spannend. Wenn so aus nichts oder fast nichts etwas wird. Der Paulus hat sich hier schon Überlegungen gemacht, als er in die Stadt Philippi gekommen ist und sie auftragen, oder seine innere Überzeugung ist, ich von dort an, wo eigentlich die leichtesten Anknüpfungspunkte sind. Und das war für ihn als Jude bei den Juden gewesen. Die waren irgendwo näher im Heilsplan gewesen. Und über diese Schicht ist er dann weitergegangen, auch zu den Heiden, damaligen Heiden. Und so hat er sich wahrscheinlich erkundigt, gibt es in der Stadt Philippi Juden, gibt es da eine Synagoge, und so, gibt es keine Synagoge. Und dann hat er wahrscheinlich irgendwo gehört, ja, das gibt da irgendwo so ein Frauengrüppli, die kommen da zusammen zum Gebet, so irgendwo, dass sie, glaube ich, so jüdische Elemente, oder ich glaube, das sind Juden und so, irgendwo muss er etwas gehört haben und sucht dann den Ort auf und kommt eben das Flussufer runter, wo die Frauen zusammenkommen. Nach jüdischem Glauben sich dort zum Gebet treffen. Und der Paulus setzt sich dazu mit seinen Leuten. Ich muss mir vorstellen, eine spezielle Situation, oder? So Frauengruppe, und dann kommen so vier ausländische Männer, oder? Und setzen sich da dazu. Die haben sich wahrscheinlich zuerst ein bisschen orientieren. Was machen wir jetzt mit Besuchern, oder? Aber der Paulus, wie er ist, geht ganz direkt drauf los und verkündet ihnen das Evangelium. Und die Geschichte ist ja dann so, der Kern ist, dass eine Lydia dabei war, die wird namentlich erwähnt. Und dann heisst es, während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Ich finde das ein unglaublich schöner Satz. Man so überlegt, was ist denn das Faszinierende gewesen, dass die Lydia so begeistert ist und innerlich sich total geöffnet hat. Man muss sehen, sie sind hier im jüdischen Glauben zusammengekommen, weil auch die Lydia keine Jüdin war, also einen heidnischen Hintergrund, aber offenbar religiös stark am Suchen. Wahrscheinlich in den heidnischen Religionen nicht das gefunden hat, was sie sich erhofft hat. Die brutalen Rachengötter und all das, und all die Ausschweifungen, die den Gottesdiensten gehört haben und den Götterverehrungen und so, offenbar ist das nicht das gewesen, was sie wirklich gebraucht hat und was sie gesucht hat. Und so hat sie sich im jüdischen Glauben zugewendet. Wahrscheinlich fasziniert von der Botschaft vom Alten Testament. Da gibt es einen lebendigen Gott. Der ist unser Schöpfer. Der hat sich offenbart. Der ist ganz anders als die griechischen Gottheiten mit Zeus und wo da oben blitzen und donnern und boah, und da völlig etwas anderes. Und das muss er fasziniert haben. Und lehrt so natürlich das Alte Testament kennen. Auch Gesetze vom Alten Testament. Zum Beispiel die 10 Gebote. Aber jetzt kommt eine grosse Frage. Wie tritt ich in die lebendige Beziehung zu dem Gott? Und was passiert, wenn ich an dem Gesetz, das Gott gegeben hat, an den Vorschriften schuldig werde? Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht als Frau, wenn sie so zusammengekommen sind, über die Frage diskutiert haben, oder? Und jetzt kommt der Paulus mit seinem Team und verkündigt ihnen etwas, was sie noch gar nie gehört haben. Etwas total Neues. Der Paulus legt jetzt den Schwerpunkt nicht, ihr müsst das Gesetz haargenau einhalten. Sondern legt den Schwerpunkt, was machst du, wenn du an diesem Gesetz Gottes schuldig geworden bist. Und verkündigt ihnen Jesus. Gott hat unser Versagen gesehen. Er weiss, dass wir straucheln, dass wir nicht gerecht sind. Und er sendet seinen Sohn und straft an unserer Stelle sich selber in Jesus. Das müssen total neue Töne gewesen sein für die Lydia und für die Frauen dort. Das müssen wir uns mal vorstellen. Manchmal finde ich es schade, dass wir uns ja wie ein bisschen daran gewöhnt haben, oder? Gar nicht mehr aufjucken, wenn wir so etwas hören. Oder so. Boah. Hey, was hast du jetzt gesagt? Boah. Echt? Stimmt das? So muss das den Leuten ja eingefahren sein, oder? Völlig etwas Neues. Gott ist gnädig. Gott vergibt dir in Jesus die Schuld. Paulus packt aus seine eigene Erfahrung mit Jesus und erzählt ihnen von Jesus. Und Lydia, heisst sie, öffnet sich. Das heisst mit anderen Worten, es heisst, der Herr öffnete ihr das Herz. Ich finde es immer wieder etwas ganz Spezielles, eigentlich wie ein heiliger Augenblick, wenn Gott zu uns redet. Lydia hat sie erlebt, oder? Wenn sie heisst, Gott hat ihr Herz geöffnet, hat sie den heiligen Augenblick erlebt, wo einfach Gott jetzt sie öffnet und ihr Leben hineinredet. Das Augenblick wünsche ich mir immer wieder. Und ich einfach erlebe, jetzt redet Gott. Ich wünsche mir so einen Augenblick, wenn ich die Bibel lese. Dass ich wie mir manchmal bewusst mache, jetzt tritt ich wie auf heiligen Boden. Das ist jetzt sein Wort und ich möchte ihn jetzt hören. Oder Eingebungen oder einfach in Fragen plötzlich eine Antwort sich auftut. Augenblicke, wo Gott klar und deutlich redet. Das sind ganz spezielle, von Gott geschenkte Momente. Ich denke nicht, dass Gott ein ruhiger Jakob ist. Wo einfach jedem hinten nachschreit und probiert, irgendwie zu überzeugen und so, sondern ich glaube, dass Gott zum Ende schenkt. Und wir die sollten nützen. Und je mehr, dass wir sie nützen, je mehr sich Gott auch offenbart. Und dass wir die Momente unglaublich schätzen, wo Gott redet, das ist ein Wunder. Wo hier bei der Lydia geschieht, jetzt im Speziellen, dass sie verstanden hat, was Jesus für uns da hat. Innerlich einfach das Herz aufgegangen. Ein Wunder von Gott geschenkt. Der Paulus hat sich überlegt, wo gehe ich her? Er hat sich überlegt, was formuliere ich für Wort? der nicht einfach zusammenhangslos irgendetwas gesagt, dass sie nachvollziehbare Worte, Gedanken er formuliert hat. Aber das Entscheidende, dass Gott die Worte gebraucht hat, um die Lydia, hier speziell erwähnt mit Namen, zu erreichen. Das ist das eigentliche Wunder, wo Gott wirkt. Also die Lydia kommt zum Glauben, mit ihrer Familie offenbar mehrere, sie sind dann dort noch zu Gast und so. Also jetzt ist wie es hat Grundstein gelegt für die Gemeinde in Philippi. Die ersten sind gläubig geworden. Und jetzt ist spannend, wie die Geschichte weitergeht. Gott hat noch mehr vor. Gott möchte in Philippi viel mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen. Aber jetzt wird es für die Mitarbeiter ziemlich dunkel. Sie werden von einer besessenen Frau belästigt, so wird das uns geschildert. Wenn immer zwar Wahrheit dahinter nachruft, aber sie merkt, es ist ein falscher Geist. Eine Wahrsagerin, sie treiben den falschen Geist aus, die verliert die Kraft von der Wahrsagerei und damit die sie braucht haben für die Wahrsagerei, ihre Einnahmequelle. Und dann werden Paulus, Silas und seine Mannschaft verleumdet. Ganz typisch. Der Angriff vor Gemeinde oder auf Gemeinde ist oft Unwahrheiten, die in Umlauf gesetzt werden. Über Gemeinde, über Christen. Lügengeschichten. Hier wird gesagt, Paulus und Silas sind gekommen und verkündigen Brüche, die für uns als römische Bürger, die zum römischen Reich gehören, nicht vereinbar sind. Also sie sind mit anderen Worten gegen die staatlichen Gesetze. Sie haben nicht gesagt, wir stören uns um Paulus und Silas, weil sie uns die Einnahmequelle abgeschnitten haben. Von dem ist gar keine Rede, aus unseren Nachlagen, oder? Das war aber der Grund, aber den verschwiegen sie. Und erzählen eine Logik. Manchmal denke ich, gerade in der Innerschweiz, also in der ersten Zeit war es unglaublich, was über uns für Lügen, also was über Gemeinde für Lügengeschichten erzählt worden sind. Das ist manchmal fast nicht zu umfassen gewesen. Was die Leute erzählt haben und dann auch geglaubt haben. Echt geglaubt. Also ich denke, da ist mal eine Frau in die Gemeinde gekommen, von jemandem eingeladen und dann ist sie in die Gemeinde gekommen, am Anfang vom Gottesdienst und dort rumgeschaut und dann ist sie in jeden Raum, also Kinderräume, also Putzraum, überall die Tür auf, überall rumgeschaut. Und dann haben wir sie angesprochen und dann sagt sie, ja, sie suche die Matratze. Damals war gerade in Seelisberg so die Yogi-Geschichte oder, von transzendentaler Meditation, wo sie da auf der Matratze scheinbar fliegen und so. Und dann ist gesagt worden, ja, in der Freivangelischen Gemeinde in Obwalden praktizieren sie genau die Lehre und die Leute liegen auf Matratzen und fliegen, also angeblich fliegen rum und so. Die hat das voll glaubt, das war ihre Überzeugung gewesen. Das ist frei von Geist gemein. Und so könnte ich euch Geschichten erzählen. Wir dürfen absolut kein Fleisch mehr anrühren. Wer zur FWG geht, darf also es ist absolut tabu, irgendein Fleisch essen. Dann hat mal Familie gezügelt und dann natürlich aus der Nachbarschaft hat die Leute geholfen und so. Und dann jetzt, wie das ist, oder so Sandwich geben, ja genau, ich kann sagen. Und so, und die beißen da herzhafte Salami-Sandwich, oder? Und dann gehört einige den Kiefer ab. Ihr dürft Fleisch essen. Hier war es auch so, eine Lügengeschichte, oder? So ein beliebtes Mittel vom Wind, um die Gemeinde mundtot zu machen, um sie in Verruf zu bringen. Aber für Paulus und Silas ist es jetzt echt hart geworden. Sie kommen ins Gefängnis, sie werden ohne Gerichtsverhandlung mit Knüppeln geschlagen. Also mit Knüppeln geschlagen. Und dann in den Pflock gespannt, total sicher ist. In die hinterste Ecke vom Gefängnis, absolut sicher. Und das ist nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen. Der Paulus schreibt später der Gemeinde in Thessalonich, die ihr heute gehört, in Thessalonich, was uns in Philippi passiert ist. Und er sagt, wie wir in Philippi misshandelt wurden und dort sehr gelitten haben. Also das ist wirklich, das ist brutal gewesen, was sie gesteckt haben. Sie sind also jetzt im Gefängnis. Und jetzt ist die Frage, erstens, was haben sie hier gemacht? Ich könnte mir die Geschichte ja so vorstellen, dass sie, nachdem dass sie vielleicht die Wunde mal so ein bisschen verdaut haben. Interessant ist ja nur der Paulus und der Silas im Gefängnis gewesen, oder? Dass sie zusammen diskutiert haben. Tun wir mal die Geschichte so ein bisschen ausdenken. Zusammen diskutiert und der Paulus sagt dem Silas, Silas, ehrlich gesagt, ich glaube, die Glaube ist nicht gross genug. Dass uns das widerfahren ist. Ich habe dich schon länger beobachtet und ich glaube, du hast deine Zeit, deine stille Zeit mit dem lebendigen Gott vernachlässigt in der letzten Zeit. Wahrscheinlich fehlt uns deshalb die geistliche Autorität und Silas, ich glaube, bei dir stimmt es nicht mehr. Geistlich. Und der Silas geht natürlich zurück, oder? Und sagt, Paulus, ich habe dir schon immer gesagt, bist nicht so brutal direkt. Warum kannst du nicht ein bisschen diplomatischer vorgehen? Warum musst du immer gerade so reinschiessen? Hättest du doch können abschätzen, wenn du da den Dämon austrittst aus dieser Frau, was das denn für eine Kettenreaktion auslöst und so. Ist das nötig gewesen? Typisch wie der Paulus. Siehst du jetzt, was wir davon haben? Spürst du es ja, oder? Wir können die Diskussion noch ein bisschen weiterspinnen. Was passiert, wenn man zusammen ist und andere nicht anwesend sind, oder? Die eigentlich auch involviert sind, die ganze Misere. Über die redet man, oder? Was ist denn eigentlich mit dem Lukas? Wo ist der Lukas? Er ist ja nicht bei uns im Gefängnis. Aha, ja, der studierte Typ hat sich wieder schön finden davon gemacht, oder? Wo er gemerkt hat, oh, es wird brenzlig, hat er sich einfach abgesetzt. Und der Timotheus? Wo ist der Timotheus? Ist auch nicht dabei. Hat sich auch einfach aus dem Staub gemacht, oder? Unerfahrener, jung, hat sich die eigene Haut gerettet, ist ihm lieber gewesen, als für das Evangelium herzustehen und so. Hätte können über Silas, über Paul, über Timotheus und über Lukas herfahren, oder? Hat genug Grund gegeben. Aber genau das lesen wir hier nicht. Die kennen nicht, oder viele von euch kennen die Geschichte, wissen den entscheidenden Satz, sie haben mitten in der Nacht auch von Gott ehren, Gott loben. Ja, das war ihre Reaktion gewesen. Ich finde das beeindruckend, absolut beeindruckend. Zu sagen, was gibt es denn jetzt noch zu loben? Also schön ist, dass wir als Christen eigentlich immer einen Grund zur Dankbarkeit haben. Auch Paulus und Silas. Zu wissen, wir haben Jesus gefunden. In Jesus haben wir Vergebung für unsere Schuld. Was kann uns denn passieren? Auch wenn unser Leben selbst und unser Leben hier zu Ende geht. Wir haben eine ganze Ewigkeit vor uns. Für gewiss, der lebendige Gott ist stärker als die ganze römische Hierarchie. Sie haben einfach Gott geirrt. Und jetzt hat Gott geantwortet. Und das ist auch spannend, was jetzt genau passiert ist. Ein Erdbeben. Allerdings, wenn man die Geschichte genau liest, ist das nicht einfach ein normales Erdbeben gewesen. Wir lesen manchmal einfach Erdbeben und denken, in Philippi hat es einfach Erdbeben, oder? Und dann ist das Gefängnis erschüttert worden und die Türen sind aufgegangen und die Gefangenen sind frei gewesen. Aber wenn man die Geschichte genau liest, den Text, merkt man, das kann nicht so gewesen sein, oder? Das muss Erschütterung sein, lokal, total begrenzt auf das Gefängnis, also auf das Gebäude. Wenn man nachher weiterliest, am nächsten Tag sind die Beamten gekommen, so, also das Leben in der Stadt ist normal weitergegangen, wie wenn nichts gewesen wäre, oder? Und auch der Gefängniswärter hat gemerkt, da ist etwas Spezielles. Das ist nicht einfach ein Erbe, wo nachher ein riesen Chaos in der Stadt ist und durch den Chaos brechen auch die Gefangenen aus, weil auch er merkt, was hier passiert und dass die Gefangenen frei sind, will er sich umbringen. Weil er realisiert, das ist ganz speziell. Alles in der Stadt ist eigentlich noch intakt, ist in Ordnung, nur alle Türen sind offen vom Gefängnis. Und wie soll ich das nach Rom schreiben? Und sagen, es tut mir leid, in Philippi war es ein Erdbeben gewesen, und die Gefangenen sind der Tür ab und dann fragt noch nachher und sagt, wir haben nichts von einem Erdbeben gehört in Philippi. Und dann muss er zurückschreiben und sagen, ja, es war nur gerade im Gefängnis gewesen. Und dann merkt er, oder die in Rom schütteln nur den Kopf. Nein, so etwas gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Das ist die Situation vom Vorsteher vom Gefängnis. Gott hat den Mann erreichen. Gott hat ihn erreichen. Und hat einen Weg dazu gefunden. Einen ganz speziellen. Ich kann mir so vorstellen, manchmal ist es ein bisschen plastisch, mir so eine Geschichte vorstellen, oder so. Der Gefängniswärter, einen Tag vorher durch die Stadt gelaufen oder Tage vorher und sieht da Paulus und Silas, da zwei fremde Missionare, die da irgendetwas von dem neuen Glauben erzählen und so. Mit seinen Kollegen zusammen, bla bla und so, ja, die Kräzer oder und so. Unglaubliche Geschichte von einem jüdischen Messias, oder so, gekreuzigt sein und auferstanden und so. Und wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, darüber gelacht, gespottet, oder? Auf normalem Weg für das Evangelium nicht zugänglich, nicht erreichbar. Und Gott fügt, hier ein Beispiel einfach von der Erschütterung von den Gefangenen, einfach Gott fügt, dass der Mann total offen wird für das Evangelium. Da hat es ein bisschen mehr gebraucht, oder? Als nur eine Botschaft, da hat es noch wirklich das Steine wackeln, hat es auch noch gebraucht. Aber Gott hat die Möglichkeit gehabt. Ich staune manchmal, was Gott für Wege findet, um Menschen zu erreichen. Staune ich einfach. Manchmal auch schwierige Wege. Aber Gott kann das tun. Und was mich an dieser Geschichte fasziniert, der Mann kommt dann zum Glauben mit seiner Familie, berühmte Aussage, was muss ich tun, damit ich gerettet werde, glaube an Jesus. Und dann heisst, und der Paulus hat ihm noch mit vielen Worten das Evangelium erklärt, also die ganze Nacht da, ihnen den Heilsplan klar gemacht und der Mann kommt zum Glauben. Was mich an dieser Geschichte jetzt aber fasziniert und mit dem möchte ich abschließen: Das ist nicht planbar. Das heisst, das Entscheidende ist nicht planbar, oder? Oder könnt ihr euch vorstellen, die sind zusammengekommen, die vier, oder? Zu einer Sitzung. Und ihr überlegt, wie können wir in der Stadt Philippi das Evangelium verkündigen und eine Gemeinde gründen? Wer hat eine gute Idee? Und dann für ein Jahr, oder? Ein Flipchart muss her. So, schreiben wir auf, was für Ideen gibt es. Und dann sagt er ganz klug, vielleicht der Timotheus, noch ein bisschen so unverfroren oder jung und so, sagt, ja, ich habe eine gute Idee. Wir könnten doch eigentlich in der Stadt Philippi ein bisschen Radau machen. Und irgendetwas anzetteln, das irgendwie Radau macht, um dass wir dann ins Gefängnis kommen. Und dann im Gefängnis könnte Gott dann eben eingreifen und könnte da etwas bewegen und so. Und, das ist eigentlich noch ein guter Plan, oder? Dann merken wir, das, was hier abgelaufen ist, ist überhaupt nicht planbar. Absolut nicht, oder? An das, was ich nie gedacht. Gott hat es schon gebraucht, um überlegen, wie können wir Menschen erreichen. Das waren kluge Schritte, aber was mich fasziniert, ist, dass das Entscheidende nicht geplant werden konnte. Das hat einfach Gott gewirkt. Durch ein Wunder. Punkt. Das Entscheidende in Verkündigung vom Evangelium ist, dass Gott wirkt. Und er muss Wunder wirken. Er muss echt Wunder wirken. Die härtesten Situationen bei Paulus und Silas hier, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, oder? Was jetzt? Wir sehen nicht mehr weiter. Das sind die härtesten Situationen, aber wenn Gott eingreift, so gleich die schönsten. Absolut die schönsten. Ich habe heute in diesem Videoclip gesehen, dass wir in Uri, ich bin damals in Stanz, die Gemeinde in Stanz dürfen aufbauen, das ist die schönste Zeit von unserem Leben, weil Gott so viel Frucht geschenkt hat, so viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und dann haben wir Beziehungen bekommen in Uri und sie einfach in Uri nicht von Fleck kommen. Also das ist eher, Leute sind wieder weggezogen und wir waren nur eine ganz kleine Gruppe gewesen und ich bin jede Woche oder mindestens alle 14 Tage durch den Seelisbergturm gefahren und habe die Gruppe betreut, sie zusammengekommen. Und die Frage, wo wir dann wirklich ganz klein waren, nur noch so zu viert, ist einfach im Raum gestanden, wer wagt als erstes die Frage anzusprechen, soll man das Ganze einstellen? Wer hat als erstes den Mut, die Frage mal auf den Tisch zu legen? Und irgendeinem oben war es so wie gewesen, oder? Sagt jemand, ich glaube, das bringt nichts mehr nach so vielen Jahren, ohne Frucht, ohne irgendein brauchbares Resultat, müssen wir das jetzt wirklich überlegen. Und dann sind wir so als kleine Gruppe zusammen, haben wir überlegt und haben gesagt, okay, wir haben den Mut aufzuhören. Aber jetzt gehen wir einfach dem Ganzen noch eine Chance. Und zwar ein halbes Jahr. Wenn innerhalb von einem halben Jahr, das war damals gewesen, bis im Frühling, Gott nicht ganz klares Zeichen setzt und einfach etwas Außergewöhnliches wirkt, dann werden wir die Arbeit in Uri einstellen. Und dann ist es Frühling geworden und es hat sich absolut nichts bewegt. Nichts. Nicht eine Person ist dazu, kann man nichts gesehen. Und dann habe ich in Stanz einen Glaubenskurs angeboten. Für Leute aus Nidwalden. Die haben sich angemeldet. Ich habe vielleicht 15 Personen, die sich angemeldet haben. Und ich habe so die erwartet, die sind so gekommen. Und dachte, ah, das ist die Person, die meistens Außenstehende, die ich einige nicht gekannt habe. Und so, ah ja, die Person, ja genau, das müsste die sein und so. Und plötzlich kommt eine ganze Traube Leute. Jüngere Leute, durch den Gang. Ich sehe das heute noch, das Bild. Und ich habe gewusst, die kann ich nicht dem Glaubenskurs dienen, weil die sind nicht angemeldet, so eine Traube Leute. Und die erwarte ich gar nicht jetzt. Und habe gedacht, die suchen, wir sind in so einem Gebäude, wo x noch Räume sind und Büro und so. Die sind irgendwo müssen eine Sitzung oder so und haben sich da verirrt, in unserem Gang. Und gehen auf sie zu und dann kommen sie und sagen sie, ja, wir kommen vom Kanton Uri, ist da der Glaubenskurs? Ja, der ist da. Vom Kanton Uri, alles junge Ehepaar. Und junge Ehepaar sind zum Glauben gekommen. Als waschechte Urner mit Urnennamen, mit Urner-Dialekt. Dort verwurzelt, total. Irgendeine Beziehung haben sie gehört. Irgendjemand, wer jetzt zu lange das ausführen, hat ihnen eine Hand in die Hand gedrückt von diesem Glaubenskurs. Die haben untereinander das ein bisschen propagandiert. Du weißt auch, wenn du kommst, komme ich auch. Und wenn du nicht kommst, komme ich nicht. Und wie das halt läuft, oder? Und Gott hat einfach ein Wunder gewirkt. Wir sind mit dem Rücken zur Wand gestanden. Absolut. Und Gott hat etwas gewirkt. Mit dem Rücken zur Wand stehen ist nicht schön, kann ich euch sagen. Aber wenn Gott wirkt, und das haben wir schon mehrmals erlebt, nicht alle Jahre, ich könnte einige Geschichten erzählen. Im Moment stehen wir in Emmen mit dem Rücken zur Wand, was Gemeindegebäude betrifft. Wir sind mehr Platz aus allen nicht, wir haben einfach schlicht keinen Platz mehr. Wir sind nur in Miete, in einem Gebäude, das in einem schlechten Zustand ist. Und wir suchen dringend neue Räume und finden einfach nichts. Überall nur Absagen zu. Und wir stehen da und wissen nicht, was wir selber machen. Dem Rücken zur Wand und wir haben nur ein. Wir können nur raufschauen und sagen, Herr, wirke ein Wunder. Schenk du uns einfach eine Lösung. Und das fasziniert mich an dieser Geschichte. Gott hat die Menschen gebraucht. Die hat den Auftrag ernst genommen und gesagt, wir wollen etwas für Jesus bewegen. Aber im Wissen, das Entscheidende muss Gott wirken. Und ich wünsche das für euch, dass ihr die Erfahrung immer neu machen darf. Jawohl, wir möchten als Gemeinde weiterkommen. Wir möchten Jesus ganz konkret erleben. Nicht umsonst rief der Paulus in allen Briefen immer wieder zum Gebet auf. Er hat gewusst, das ist das Geheimnis. Gott muss wirken. Ja, er möchte uns brauchen. Aber die Türen kann nur Gott öffnen. Und in diesem Sinn wünsche ich euch als Gemeinde, dass unterwegs sind mit Jesus, mit dieser ganz tiefen Erfahrung. Gott braucht auch uns. Und das Entscheidende, das schieben wir ihm zu. Das hat er gewirkt. Ja, ich würde gerne beten mit euch und dann stimmen wir noch ein schönes Lied. Hey Jesus, wir haben von dir geredet, dass damals eine Lydia, die jetzt im Himmel ist, die schon lange Zeit dich darf sehen, die Herrlichkeit darf sehen, dass sie von dir gehört hat und hat dürfen zum Glauben kommen, wie ein Kirchenmeister, den wir den Namen nicht kennen. Höchstgestellter Mann, Herr, dürfen gläubig werden. Wir danken dir für das Wunder. Und weil dich, Herr Jesus, dafür ehren. Und du weißt um Menschen um uns herum. Du weißt, wie wir uns im Moment in unserer Schweiz schwer tun, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Also, die Eindruckheit, die Offenheit ist nicht sehr gross. Aber wir stehen hier auch wie mit dem Rücken zur Wand und bitten dich, dass du ganz konkret eingreifst. Türen öffnest für neue Gemeindegründungen, auch dieser Gemeinde hier in Embrach, weitere Türen öffnest. Das einfach brauchst du in dieser Region, in diesem Dorf, Herr. Danke vielmals. Ja, begleite uns mit deinem Segen, Herr, in unserem Auftrag. Amen.